Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Deutsche Bahn hat Bilanz gezogen und kann sich über einen Milliardenrekord bei den Fahrgästen im vergangenen Jahr freuen. Demgegenüber steht jedoch ein Milliardendefizit und das ist noch größer als 2024. Der Konzern nennt als Grund den Fernverkehr. Laut Bahnchefin Palla wird es mindestens noch 10 Jahre dauern, bis das marode Schienensystem saniert ist. Solange wird es wohl weiter Verspätungen bei ICE-Zügen geben. Und dafür muss die Bahn dann oft Entschädigungen zahlen.
Rund eine halbe Stunde Verspätung. Nichts Ungewöhnliches auch heute am Berliner Hauptbahnhof. Mehr Zeit mitbringen als geplant? Daran haben sich offenbar viele Bahnkunden schon gewöhnt.
Wenn ich Bahn fahre, ist es immer Abenteuer, Chaos oder also Verspätung. Wagen fehlt, in dem man gebucht hat. Sitzplätze werden aufgehoben.
Ich war immer sehr, sehr positiv auf die Bahn zu sprechen. Aber seit ungefähr 2 Jahren geht es wirklich merklich bergab.
Ich finde die Bahn trotzdem eine sehr gute Möglichkeit und bevorzuge es auch, gerade bei Inlandsreisen.
Das sehen offenbar viele Menschen so. 1,93 Milliarden Bahnreisende 2025 bedeuten einen Rekord. Doch nur 60,1% der Fernzüge waren pünktlich, ein neuer Tiefstand. Hinzu kommt ein Verlust von 2,3 Milliarden Euro. Bahnchefin Evelyn Paller, seit einem halben Jahr im Amt, spricht dennoch vom Beginn einer Trendwende.
Wir befinden uns mitten in einer großen Konzerntransformation. Und diese Konzerntransformation soll auch dazu dienen, die Wirtschaftlichkeit zu stabilisieren. Wir wollen Bürokratie abbauen. Wir wollen Verwaltungsstrukturen vereinfachen, verkleinern, schlanker werden, effizienter werden.
Dazu gehört auch eine kleinere Chefetage. Im Bahnvorstand gibt es anstatt 8 nur noch 6 Posten. Und dann noch das Thema Baustellen. Der Konzern bittet seine Kunden um Geduld. Es werde noch etwa 10 Jahre dauern, bis das Schienennetz in einem guten Zustand sei. Erst dann dürften auch die Züge wieder deutlich pünktlicher werden.
Von Januar an soll es neue Möglichkeiten geben, staatlich gefördert für das Alter vorzusorgen. Der Bundestag hat einen Nachfolger für die Riester-Rente beschlossen. Künftig haben Sparer die Wahl zwischen verschiedenen Produkten, die sich vor allem bei den Renditechancen und dem Risiko unterscheiden. Das Sparen wird gefördert mit bis zu 540 Euro pro Jahr und bis zu 300 Euro pro Kind. Und die Gebühren werden für alle Standardprodukte gedeckelt auf maximal 1%. Vom Bundestag zum Bundesrat. Der hat heute den Weg freigemacht für das Maßnahmenpaket gegen hohe Spritpreise. Sie dürfen künftig nur noch einmal am Tag erhöht werden, und zwar um 12 Uhr mittags. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, seit Beginn des Irankriegs sind die Preise für Diesel und Benzin an den Tankstellen stark gestiegen. Gestern waren es durchschnittlich 2,23 Euro für Diesel und 2,05 Euro für Benzin der Sorte E10. Eine Belastung auch für alle, die jetzt in die Osterferien starten.
Wenn das Wohnmobil steht, verbraucht es zum Glück nichts. Und Fortbewegen kommt für Camper Walter Jösting im Moment nicht in Frage.
Das ist eine Katastrophe, ne? Der Spritpreis. Insofern trifft er mich. Wir wollten an für sich schon länger in Spanien sein. Aber wir haben uns überlegt, das ist im Moment zu teuer.
Zu teuer, das merkt auch Anna Liedgens, die Besitzerin des kleinen Campingplatzes in Solingen. Zum Start in die Osterferien hat sie schon einige Absagen bekommen. Die Anreise passt nicht mehr ins Budget.
Die Osterferien sind bei uns sehr gut ausgelastet. Allerdings merken wir bei den Anreisen, dass sie aus dem nahen Umkreis sind. Ja, also nicht so weit her.
In Berlin berät die Politik über weitere Maßnahmen gegen die hohen Preise. Die sogenannte Spritpreis-Taskforce von Union und SPD trifft sich heute bereits zum 3. Mal.
Wir werden aber auch die Bundesregierung bitten, einen sogenannten Preisdeckel, einen Spritpreisdeckel zu prüfen. Und dabei geht es um eine Kopplung der Spritpreise an den Ölpreisen.
Bis es soweit ist, bleibt Urlaub mit dem Auto ein teurer Spaß. Als angehender Lehrer hat Philipp Mehlmann jetzt 2 Wochen Ferien. Mit der Reise wartet er bis zur 2. Woche, in der Hoffnung auf niedrigere Preise.
Im Notfall wird es was teurer, also das soll jetzt die Ferien nicht kaputt machen. Aber klar, man schaut da schon drauf und es tut ein bisschen weh, aber gehört dazu.
Fortbewegen tut weh. Osterferien in Zeiten teurer Spritpreise.
Seit rund einem Monat befinden sich die USA und Israel im Krieg mit Iran. Und während Israels Verteidigungsminister Katz heute davon sprach, die Militärschläge auf Iran auszuweiten, will US-Präsident Trump bereits angedrohte Angriffe verschieben. Wegen, Zitat, sehr guter Gespräche werde man vorerst bis zum 6. April von Angriffen auf iranische Kraftwerke absehen, erklärte Trump gestern Abend. Gudrun Engel in Washington. Trump verlängert das Ultimatum an Iran also, redet von Gesprächen. Wie ordnen Sie das ein?
Na, mit Ultimaten ist das bei Donald Trump ja immer so eine Sache. Da kann man in der Regel wenig auf seine Aussagen geben. Das hat er gestern auch noch mal bestätigt, indem er gesagt hat, den Zeitraum legt er selbst fest nach Gefühl. Und das sei nicht messbar in Einheiten, die wir kennen, wie Tage oder Stunden, sondern, Zitat, ein Trump-Tag könne auch mal eine Ewigkeit dauern. Und wir wissen auch von der Debatte um die Strafzölle, dass er sich selten an Ultimaten hält. Da hat er ja in der Regel immer von etwa 2 Wochen gesprochen, in denen etwas geschehen oder nicht geschehen sollte. Und dann hat er diese Fristen in der Regel auch entweder verschoben, ignoriert oder kurzfristig anders agiert.
Was könnte denn hinter dieser Verlängerung stecken?
Donald Trump versucht ganz offensichtlich Zeit zu gewinnen, denn es offenbart sich immer mehr, wie wenig strukturiert, wie wenig organisiert die Vereinigten Staaten in diesen Krieg eingetreten sind. Und jetzt fehlt es ganz offensichtlich an einer Exit-Strategie und an einer Antwort auf die Frage, wie man die Blockade der Straße von Hormuz aufheben kann. Deswegen gibt es sehr viele widersprüchliche Aussagen, zum einen von Donald Trump, aber auch jetzt von seinem Außenminister Marco Rubio beim G7-Treffen in der Nähe von Paris, der gesagt hat, man brauche keine Bodentruppen, um die militärischen Ziele zu erreichen. Also viele Widersprüchlichkeiten.
Dankeschön, Gudrun Engel in Washington. Die SPD ringt nach dem schwachen Abschneiden bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz um ihr künftiges Profil. Bereits am Mittwoch hatte der SPD-Co-Vorsitzende Klingbeil in einem ersten Aufschlag unter anderem Reformen bei der Einkommensteuer und dem Ehegattensplitting gefordert. Bis Mai wollen die Sozialdemokraten gemeinsam mit der Union ein umfassendes Maßnahmenpaket auf den Weg bringen. Über Details hat die Partei heute in einer Krisensitzung im Willy-Brandt-Haus diskutiert.
Von überall her reisen sie an, aus ganz Deutschland. SPD-Kommunalpolitiker und Ministerpräsidenten. Sie sollen gemeinsam mit der SPD-Spitze die Frage diskutieren, wie ist die Partei noch zu retten? Ihr Eindruck?
Dass unsere alten Antworten nicht immer in die neue Zeit passen.
Dass die SPD den Fokus verschoben hat und wesentlich stärker in Richtung Transferempfänger geschaut hat. Das ist ein Vorwurf, der uns gemacht wird. Und ich glaube, er ist auch nicht ganz unberechtigt.
Es ist wieder Zeit zu liefern, mutig zu liefern, nicht auf der Bremse zu stehen, sondern mutig voranzugehen.
Der Unmut an der Basis groß. Forderungen gibt es viele, auch von ehemaligen SPD-Ministern.
Die SPD muss sich inhaltlich öffnen und klare Ziele benennen. Mehr Klarheit, mehr Substanz, mehr Leidenschaft. Das ist das, was jetzt gefragt ist.
Offen sein soll man als SPD auch für schmerzhafte Reformen mit dem Koalitionspartner Union, heißt es hier immer wieder. Doch am Morgen stellt SPD-Ministerpräsidentin Schwesig klar, was die SPD nicht will.
Was Gift für die Wirtschaft und für die Bevölkerung wäre, wären jetzt eine Mehrwertsteuererhöhung. Und deswegen finde ich diesen Vorschlag, der durch den Kanzler in den Raum gestellt wurde, nicht richtig.
Am Ende des SPD-Gipfels ein Gruppenfoto, demonstrative Geschlossenheit in der Parteizentrale und ein Versprechen.
Wir sind eine starke SPD auf Bundesebene, auf Ebene der Länder, der Landkreise, der großen Kommunen und auch der kleinen Kommunen. Also wir haben viele starke Kräfte in der SPD und das ist unsere gemeinsame Verantwortung, dass wir uns jetzt rauskämpfen aus einer sehr ernsten Situation.
Ein wirklicher Neustart der SPD war heute nicht zu erkennen. Stattdessen bemühte sich SPD-Chef Lars Klingbeil, die Partei hinter seinem neuen Reformkurs zu versammeln. Wie lange die Sozialdemokraten ihm da folgen werden, bleibt unklar. Auch wie viel von Klingbeils Ideen in einer schwarz-roten Koalition übrig bleiben.
Bei Reparaturen am Haus muss sich eine Eigentümergemeinschaft nicht zwingend Angebote von mehreren Handwerkern einholen. Das entschied heute der Bundesgerichtshof. Geklagt hatten 2 Wohnungseigentümer aus Wuppertal. Sie störten sich daran, dass ihre Eigentümergemeinschaft bei Reparaturen für insgesamt 9.000 Euro keine Vergleichsangebote anforderte und die Arbeiten stattdessen von bereits bekannten Betrieben ausführen ließ. Der BGH gestand den Eigentümern bei sogenannten Erhaltungsmaßnahmen nun einen gewissen Spielraum zu. Bei der Lufthansa drohen weitere Streiks des Kabinenpersonals. Wie die Gewerkschaft UFO mitteilte, haben die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter in einer Urabstimmung für Arbeitskämpfe gestimmt. Betroffen sind die Kernmarke Lufthansa und die Regionaltochter Cityline. Wann genau die Arbeit niedergelegt wird, ist noch offen. Beim Bodenpersonal dagegen haben sich Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Der Abschluss sieht insgesamt 4,65% mehr Geld in zwei Schritten vor. Das Bangen um den Buckelwal in der Ostsee ist noch nicht vorbei, auch wenn es ihm in der vergangenen Nacht gelungen war, sich frei zu schwimmen. Am Montag war der Meeressäuger auf einer Sandbank vor Niendorf in Schleswig-Holstein entdeckt worden. Seitdem gab es immer wieder Rettungsversuche. Heute begleiteten Schiffe den Wal, damit er den Weg raus aus der Ostsee findet, zurück in sein heimisches Gewässer, den Atlantik. Aber das ist gar nicht so einfach.
Am Vormittag ist der Wal in der Lübecker Bucht unterwegs, begleitet von mehreren Booten. Nach tagelangen Rettungsversuchen hat sich das 15 Tonnen schwere Tier im Laufe der Nacht befreit. Gestern hatte ein Schwimmbagger eine Rinne für den Wal freigeschaufelt. Als die Arbeiten am Abend unterbrochen wurden, lag er noch auf der Sandbank.
Es war beeindruckend. Und es ist auch insofern beeindruckend, dass man einfach mal sieht, wenn so ein großes Tier da liegt, dass man einfach auch sich die Frage stellt, warum die Menschen sich immer so wichtig nehmen. Das hat mich sehr, sehr stark beeindruckt, muss ich sagen. Also einfach da mal so nah ranzukommen zum einen, aber auch mal zu sehen, wie klein wir eigentlich sind.
Seit Tagen sorgt der Wal weltweit für Schlagzeilen. Fernsehteams aus Italien, Russland und Frankreich berichteten vom Ostseestrand. Das große Medieninteresse ist aus wissenschaftlicher Sicht damit zu erklären, dass man dieser Geschichte im Vergleich zu vielen anderen Nachrichten leicht folgen könne.
Und genau das ist bei dieser Walgeschichte natürlich ganz klar. Wir haben stündliche Updates, wir können das Ganze verfolgen. Wir müssen nicht irgendwie Interessen abwägen, sondern es ist klar, alle wollen, dass dieser Wal gerettet wird. Und damit ist auch ein gemeinsames Ziel ganz klar. Und es müssen keine Kompromisse gefunden werden.
Nach Angaben von Greenpeace seien Fischernetze weiterhin eine Gefahr für den Buckelwal. Im Laufe des Tages verlässt er die Gewässer vor Niendorf, allerdings nicht Richtung Atlantik. Hier Bilder vom Greenpeace-Begleitboot. Als sich die Boote am späten Nachmittag vom Wal entfernen, befindet er sich vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Wo er sich genau aufhält, lässt sich nur schwer nachverfolgen. Nach Angaben von Meeresbiologen sei es technisch nicht möglich gewesen, ihn mit einem GPS-Tracker auszustatten.
Minerva Hase und Nikita Volodin haben es geschafft. 5 Wochen nach ihrer Bronzemedaille bei Olympia hat sich das deutsche Eiskunstlaufpaar seinen Traum vom Gold bei der Weltmeisterschaft erfüllt. Die beiden haben ihr Publikum in Prag mit einer herausragenden Kür begeistert.
Der goldene Jubelschrei von Minerva Hase und Nikita Volodin war von Prag bis nach Berlin zu hören. Nach Bronze und Silber in den letzten 2 Jahren krönen die Olympiadritten ihre Saison mit dem Weltmeistertitel. Es ist die erste Goldmedaille für Deutschland im Paarlaufen seit 8 Jahren. Die Berliner verschmolzen mit der romantischen, kraftvollen Musik des Komponisten Max Richter und zeigten eine fantastische Leistung. Mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 0,34 Punkten gingen die Deutschen in die entscheidende Kür vor den Olympiazweiten aus Georgien. Keines der Paare sollte ganz fehlerfrei bleiben, aber Minerva Hase und Nikita Volodin waren einfach in ihrem Element der Paarharmonie und Kreativität. Nach Silber bei den Europameisterschaften, Bronze bei den Olympischen Spielen, jetzt Gold und Weltmeister.
Und jetzt zu unserer Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 28. März.
Der Südosten profitiert morgen noch von dem Hoch, das nach Russland zieht. Ansonsten haben wir es mit Wolken eines Tiefs zu tun. In der Nacht zieht in der Nordwesthälfte Regen auf, ab 500 Metern ist Schnee dabei. Die Niederschläge ziehen am Tag südostwärts. Bevor sie dort ankommen, ist es im Osten und Südosten zunächst noch sonnig, im südöstlichen Bayern sowie Richtung Lausitz bis zum Abend trocken. In der Nacht plus 6 bis minus 10 Grad, am Tag 3 Grad im Sauerland, 13 Grad in der Lausitz. Am Sonntag im Süden und Osten zunächst noch Regen und Schnee, später nur noch an den Alpen, sonst eine meist trockene Mischung aus Sonne und Wolken. Am Montag im Osten und Süden zunächst Regen, auf den Bergen Schnee, ansonsten sowie auch am Dienstag wechselhaftes Wetter.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr fragt Susanne Stichler Bundesaußenminister Wadephul, was er aus den Gesprächen mit seinem US-Amtskollegen Rubio bei Paris mitnimmt. Und Palm Springs in Kalifornien, ein Sehnsuchtsort, beharrt auf der Sichtbarkeit queerer Menschen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.